Heute betrachten wir Unternehmenskrisen mit unserem Gast Frau Magister Aliki Bilou, Standortleiterin des KSV 1870 in Salzburg, die uns die Situation aus Perspektive von Gläubigerschutzverbänden erklärt. Wie der Kreditschutzverband von 1870 Sie als GläubigerInnen konkret unterstützt und was Sie dabei beachten sollten, hören Sie jetzt.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Business Lounge Salzburg mit dem aktuellen Schwerpunkt Unternehmenskrisen. Heute dürfen wir Frau Aliki Bilou begrüßen, die den Standort Salzburg beim Kreditschutzverband von 1870, den die meisten unter der KSV kennen, leitet. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Herzlich willkommen. Bevor wir direkt zu den Krisen und Gläubigerringen kommen, dürfen wir allen unseren Gästen die erste Frage stellen. Was ist Ihr Lieblingscocktail und welche Geschichte steht dahinter?
Ich habe tatsächlich einen Lieblingscocktail. Das ist ein roter Betesaft mit Orangensaft und gesunden Ölen drinnen. Den hat mir vorgestellt eine sehr, sehr gute Freundin namens Maya aus der Schweiz. Und den haben wir eingenommen, bevor wir das Vivani-Horn in der Schweiz bestiegen sind. Also ich habe sehr gute Erinnerungen zu diesem Kraftsaft sozusagen, zu diesem Kraftcocktail.
Sehr nett, ein Kraftcocktail diesmal.
www.diebusinesslodge.at.
Super. Dann gehen wir aber in Medias Res, Frau Bilou. Ihr Unternehmen ist den meisten Personen in Österreich als Informationsdienstleister für Liquiditätsdaten bekannt. Im österreichischen Rechtssystem ist der KSV als bevorrechteter Gläubigerschutzverband definiert. Was können wir uns darunter vorstellen?
Die Bevorrechtung der Gläubigerschutzverbände ist natürlich gesetzlich verankert. Der KSV 1870 ist einer der ältesten und größten Gläubigerschutzverbände in Österreich. Die Institution Gläubigerschutzverband ist eine Besonderheit der österreichischen Rechtsordnung. Das gibt es EU-weit nirgendwo anders. Und wir agieren wirtschaftlich und politisch unabhängig und sind unter anderem für die Wahrung der Gläubigerinteressen zuständig. Unser Portfolio ist natürlich auch weiterreichend, aber in der Unternehmenskrise, in der Unternehmenssanierung sind wir insbesondere für die Wahrung der Interessen bei Gericht verantwortlich.
Und es gibt ja mehrere solche Verbände, oder? Was unterscheidet denn diese einzelnen Verbände?
Tatsächlich, es gibt vier unterschiedliche Gläubigerschutzverbände. Ich würde gerne die ISA nennen. Das ist der Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die repräsentieren sozusagen die Interessen der Mitarbeiter und Dienstnehmer und setzen ihre Interessen in Insolvenzverfahren durch und beantragen auch das Insolvenzgeld für die Dienstnehmer. Und dann gibt es zwei weitere. Und eben den KSV 1870 als ältesten und größten Gläubigerschutzverband österreichweit.
Die sind aber dann ähnlich in der Ausgestaltung, wie sie vorgehen.
Die Aufgaben sind aufgrund der Bevorrechtung ident, okay, im Gläubigerschutzbereich.
Mhm. Okay. Ja, sehr spannend. Und können Sie uns darstellen, welche Bereiche Sie außerdem noch im Zusammenhang mit Unternehmenskrisen und Insolvenzverfahren bearbeiten? Beziehungsweise welche Dienstleistungen bieten Sie darüber noch an?
Gerne. Wir haben sehr viele Mitglieder, fast über 30.000 Stück. Und diese Mitglieder können natürlich von einem breiten Portfolio des KSV 1870 profitieren. Wir erteilen Bonitätsauskünfte und Monitoring samt aktivem Risikomanagement. Hier darf ich die Fincredible GmbH auch nennen, als Teil sozusagen der KSV-Gruppe. Wir bieten Businesslösungen an. Wir betreiben Inkasso, also Forderungsmanagement. Wir vertreten in Kommerz, aber auch im Privatkonkursverfahren Gläubigerinteressen bei Gericht. Und wir halten natürlich auch Vorträge in Schulen, in Hacks etc., um auch die Finanzbildung zu fördern und sind auch medial natürlich aktiv, sofern es um Großinsolvenzen geht.
Also Ihr Zugang betrifft ja vor allem die Zahlungsfähigkeit und Zahlungsmoral von Unternehmen und Privatpersonen. Ab welchem Zeitpunkt kann in Ihren Unternehmen eingeschätzt werden, dass sich die Gefahr in Insolvenz abzeichnet?
Wir arbeiten mit einem sogenannten Scoring. Das geht von 100 bis 700. Bei einem Rating von rund 400 würden wir meinen, dass die Gefahr einer Insolvenz besteht oder dass die Person innerhalb der nächsten Monate in eine Insolvenz schlittert. Wir überprüfen natürlich die Parameter und informieren die Mitglieder, sofern eine Abfrage bei uns diesbezüglich erfolgt.
Wenn dann ein Unternehmen insolvent werden sollte, haben Sie eine spezielle Rolle als Gläubigervertreterin? Wie gehen Sie dabei vor? Was für ein Prozess steht da dahinter?
Zunächst einmal informieren wir alle Gläubiger über die entweder bevorstehende Insolvenz oder die eingetretene Insolvenz, sowohl im Kommerzbereich als auch im PIF-Bereich. Das heißt, die erste Pflicht ist die Informationspflicht. Warum ist das so wichtig? Weil viele Gläubiger vielleicht nicht jeden Tag in die Ediktsdatei hineinschauen und nicht informiert sind, zwar vom Gericht eine Information bekommen, aber zusätzlich und von uns eben ebenfalls, damit wir den gesetzlichen Auftrag erfüllen, die Gläubiger erstmal über das Insolvenzverfahren zu informieren. In weiterer Folge treten die Gläubiger an uns heran und fragen uns, ob wir für sie die Forderung in dem gegenständlichen Verfahren anmelden können. Die Forderung anmelden ist ein sehr wichtiges Thema, denn diese Forderungsanmeldung muss vom Inhalt her einer Klage entsprechen. Das heißt, Sie müssen sie gründlich aufarbeiten, Sie müssen die Unterlagen sichten, Sie müssen sie rechtzeitig bei Gericht anmelden und die entsprechenden Urkunden vorlegen, damit sie im Fall einer Sanierung oder im Fall eines Zahlungsplanes auch berücksichtigt werden, quotenmäßig. Das heißt, eine ordentliche Forderungsanmeldung, die wir mit einem ganz großen Team österreichweit in 9 unterschiedlichen Standorten durchführen, ist sehr, sehr wichtig zur Durchsetzung der Gläubigerinteressen. In weiterer Folge verrichten wir natürlich alle Tagsatzungen und sind natürlich auch regelmäßig als KSV 1870 in Gläubigerausschüssen drin. Wir unterstützen das erkennende Gericht, den Insolvenzverwalter natürlich ebenso, weil wir haben auch eine weiterreichende Funktion. Bei bestimmten Entscheidungen wirken wir nicht nur mit, sondern entscheiden sozusagen, ob beispielhaft die Liegenschaft um diesen Kaufpreis bestmöglich verwertet werden soll, ob der Kaufpreis passt. Also im Gläubigerausschuss haben wir auch wichtige Entscheidungen zu treffen, die das erkennende Gericht und den Insolvenzverwalter unterstützen und die bestmöglich nicht nur für die Gläubiger, aber auch für das schuldnerische Unternehmen natürlich ausfallen sollten.
Und wie funktioniert da die Zusammenarbeit vom KSV 1870 mit Gerichten, Anwältinnen, Gläubigerinnen und Schuldnerinnen?
Im Konkreten, genau. Bei den Gläubigern melden wir die Forderungen an, informieren sie über den Status quo, stimmen bei den Sanierungsplantagsatzungen und Zahlungsplantagsatzungen ab, bestmöglich natürlich oder mit einer bestimmten Weisung, die der Gläubiger wünscht. Das erkennende Gericht unterstützen wir natürlich durch unsere Mitwirkung bei Gericht. Wir verrichten jede Tagsatzungen und haben natürlich auch ein Fragerecht. Die Insolvenzverwalter detto im Rahmen von Gläubigerausschüssen werden bestimmte Dinge besprochen, bestimmte Anfragen an den Insolvenzverwalter von uns gerichtet bzw. bestimmte Informationen an ihn weitergeleitet. Und hinsichtlich der Schuldner muss man natürlich auch sagen, wir versuchen, Unternehmen, die sanierungswürdig sind, jetzt im Konkreten im Kommerzbereich, zu sanieren, ihnen in eine Liquidität zu belassen für die Fortführung. Und wenn die Fortführungsprognose passt, dass man die sanierungswürdigen Unternehmen sozusagen am Leben hält, gleichzeitig versuchen wir natürlich, das Bestmögliche für unsere Gläubiger herauszuholen, die oftmals auch die Auftraggeber der jeweiligen schuldnerischen Betriebe sind und auch selber an einer Fortführung interessiert sind. Was wir nicht machen, ist, dass wir jedes Unternehmen durch eine Sanierung durchwinken. Also wir schauen uns das sehr, sehr genau an. Wir schauen uns die Fortführungsprognosen an. Wir schauen uns die Insolvenzursachen an. Das ist sozusagen der Kommerzbereich. Und in den Schuldenregulierungsverfahren überprüfen wir selbstverständlich die Vermögenssituation der Schuldner und der Schuldnerinnen und rechnen konkret aus, nachdem das gesamte Vermögen verwertet worden ist, welche Quote für die Gläubigerschaft annehmbar ist und ob der Zahlungsplan, der angeboten ist, angemessen und erfüllbar ist. Und für den Fall, dass wir der Meinung sind, dass der Zahlungsplan nicht passt für unsere Gläubigerschaft, gibt es für die Schuldner und die Schuldnerinnen die Möglichkeit, in das Abschöpfungsverfahren übergeleitet zu werden, und auch da übernimmt der KSV die Treuhandfunktion. Das heißt, wir überwachen als Treuhänder das Abschöpfungsverfahren und berichten dem erkennenden Gericht, ob der Schuldner oder die Schuldnerin ihren Obliegenheiten nachkommt.
Weil Sie ja auch vorher gesagt haben, die Insolvenzursachen, was sind denn da so die typischen Insolvenzursachen? Weil die werden ja analysiert, ja. Was sind so die typischen Insolvenzursachen? Sind das Managementfehler oder vielleicht keine Planung in diese Richtung vom Unternehmen? Haben Sie da ja?
Tatsächlich sind die Insolvenzursachen sehr vielfältig. Mhm. Im Kommerzbereich hängt es je nachdem davon ab, auf welche Insolvenzursache sich natürlich das schuldnerische Unternehmen beruft bei Antragstellung. Wir haben oft in letzter Zeit pandemiebedingte Umsatzrückgänge gehört, Lieferketten-Thematiken. Es gibt natürlich auch Problematiken hin und wieder in der Geschäftsführung, in der Geschäftsgebarung, persönliche Schicksale. Also das Feld der Insolvenzursachen ist breit gefächert. Das ähnliche Bild sehen wir im Schuldenregulierungsverfahren. Die ehemalige Selbstständigkeit wird dort oft ins Treffen geführt. Auch persönliche Krisen wie Scheidungen etc., Arbeitsplatzverlust oder die steigenden Kosten ist eher der seltene im Augenblick angesprochene Grund für die Zahlungsunfähigkeit. Hauptsächlich im Augenblick ist es eher die ehemalige Selbstständigkeit. Denn Sie müssen natürlich nicht übersehen, dass Geschäftsführer von GmbHs oder Ähnlichem hin und wieder auch persönlich haften und die Schulden mit in die Privatinsolvenz oder in ein sogenanntes Schuldenregulierungsverfahren mitnehmen und auch eine Entschuldung in diesem Bereich anstreben. Und die Gläubiger sind natürlich daran interessiert, dass man auch dort quotenmäßig berücksichtigt wird.
Die Gläubigerinnen, die diese insolventen Unternehmen haben, werden die in einem Fall auch durch verschiedene Gläubigerschutzverbände vertreten oder wird das untereinander ausgemacht, dass es nur eines macht oder wie wird zusammengearbeitet, wenn eigentlich dann jeder den gleichen Auftrag bekommen würde?
Es ist immer sehr zweckdienlich, wenn ein Verband eine Forderung für einen Gläubiger anmeldet. Eine Überschneidung der Kompetenzen sehe ich als nicht förderlich. Die Gläubiger entscheiden sich für den Gläubigerschutzverband, wo sie Mitglied sind oder wo sie das Portfolio kennen oder wo sie eben ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Eine Überschneidung der Kompetenzen bei Forderungsanmeldungen oder bei Stimmrechten ist eher ungünstig, würde ich meinen. Selbstverständlich sind wir als Gläubigerschutzverbände angehalten, uns gegenseitig zu unterstützen. Das ist auch gesetzlich verankert. Aber bei der Auftragserteilung würde ich es als förderlich sehen, wenn man sozusagen als Gläubiger einem Gläubigerschutzverband die Forderung zum Beispiel im Konkreten zum Anmelden übergibt. Dann bleibt das sozusagen klar und stringent bei einem. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen eine Bestreitung abklären und zwei Gläubigerschutzverbände sind involviert. Es ist, meine ich, doch förderlich, wenn man das bei einem Verband belässt.
Und das passiert auch?
Das ist der Standard,
ja. Das ist der Standard. Okay.
Das ist der Standard.
Was ist für betroffene Gläubigerinnen während der Insolvenz eines oder einer der wichtigsten Kunden oder Kundinnen zu beachten, vom zeitlichen Aspekt oder auch vom Ablauf?
Wie meinen Sie das jetzt genau?
Wir haben ja quasi Gläubiger, ja.
Mhm.
Und wir haben im Endeffekt von diesen Gläubigern geht jetzt ein Kunde
in
Insolvenz, ja. Das heißt quasi der, ich sage mal, der Schuldner, wir sind der Gläubiger und der Schuldner hat quasi ein, geht Insolvenz. Und was ist da dann zu beachten als Gläubiger? Dass man
verstehe. Das allererste, worum es geht, ist zu schauen, welche offenen Forderungen habe ich, wo ist der Rückstand offen und diese Forderung sollte tunlichst angemeldet werden, rechtzeitig, innerhalb der Anmeldefrist. Warum das? Weil man natürlich, sollte es in dem Verfahren eine Quote geben, man quotenmäßig berücksichtigt werden will. Das setzt natürlich die rechtzeitige Forderungsanmeldung und die Anerkennung der Forderungsanmeldung voraus. Das heißt, man sucht ganz praktisch die Unterlagen zusammen, ruft beim Gläubigerschutzverband, beim KSV 1870 zum Beispiel an und sagt, voilà, ich habe hier eine Forderung, Rückstand, ich möchte Sie gerne anmelden. Was braucht ihr konkret, damit ihr die Forderung anmeldet? So, das ist das Erste. Dann muss man natürlich zwischen Insolvenzforderungen und Masseforderungen unterscheiden. Insolvenzforderungen sind Forderungen, die vor der Insolvenzeröffnung entstanden sind und Masseforderungen sind Forderungen, die laufend entstehen, die auch eigentlich zur Gänze und nicht quotenmäßig bedient werden müssen. Nehmen wir an, ein Vermieter zum Beispiel eines Unternehmens, hat einem Unternehmen ein Gewerbeobjekt zur Verfügung gestellt. Alles, was vor der Insolvenzeröffnung ist, ist sozusagen Insolvenzforderung, der Rückstand, die Miete, der Pachtzins, der nicht bezahlt worden ist. Alles nach Insolvenzeröffnung ist Masseforderung und das sollte laufend bezahlt werden, wenn der Schuldner oder die Schuldnerin das Mietobjekt natürlich nutzen. Auch diese Forderung kann über einen Verband angemeldet werden, sodass wir zumindest das Laufende zur Gänze bezahlt bekommen. Dann die zweite Frage, die natürlich in der wirtschaftlichen Gebarung eines jeden Unternehmens liegt. Wie gehe ich jetzt vor? tut der Insolvenzverwalter in meine bestehenden Verträge einsteigen? Beispielhaft nehmen wir ein Leasingfahrzeug zum Beispiel. Mhm. Wird in den bestehenden Vertrag eingetreten und zahlt der Insolvenzverwalter laufend die monatliche Rate, weil das Unternehmen zum Beispiel das Fahrzeug braucht, um seine Ware auszuführen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man sicherlich beachten sollte. Wird in die bestehenden Verträge eingetreten oder nicht? Das Dritte, was natürlich auch relevant ist, ist, wie erteile ich die weiteren Aufträge? Wie funktioniert sozusagen die weitere gemeinschaftliche Geschäftsgebarung? Wenn das Unternehmen fortgeführt wird und ich ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung habe und die Aufträge abgearbeitet werden und die Fortführung passt, warum nicht? Ob man jetzt in eine Kontovorzahlung geht, das überlasse ich jedem Unternehmer selber, weil einige Unternehmen denken sich, naja, muss ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich jetzt dort meine Ware hinliefere. Die Fortführung ist zwar stabil, aber ich hätte schon gerne eine Anzahlung. Das muss man dann akkordieren, die einzelnen wirtschaftlichen Gebarungen. Habe ich aber ein Interesse natürlich an der Fortführung, weil es ein wichtiger Auftraggeber ist, wird man sich wahrscheinlich nicht so schnell zurückziehen, sondern wird an der Fortführung und an der Auftragserteilung natürlich festhalten wollen. Das ist sehr einzelfallspezifisch. Wir unterrichten unsere Gläubiger regelmäßig darüber, ob das Unternehmen fortgeführt wird, ob es geschlossen wird, mit ständigen Berichten. Ein Blick in die Ediktsdatei ist natürlich zusätzlich auch relevant, damit man weiß, wird das Unternehmen jetzt fortgeführt oder wird es geschlossen, wird es saniert, damit man sich auch entsprechend anpassen kann. Wenn das mein einziger Auftraggeber ist, den ich habe, werde ich natürlich schauen, dass ich meine Aufträge dort weiterhin erhalte. Es ist wirklich einzelfallentscheidungstechnisch zu sehen. Wichtig ist, rechtzeitig die Forderungen anzumelden, damit man quotenmäßig bedient wird, rechtzeitig zu klären, wird in die bestehenden Verträge eingetreten oder nicht. Als nächstes sollte man sich anschauen, wird das Unternehmen fortgeführt oder wird es geschlossen? Und wenn ich Ware habe, die in meinem Eigentum steht und die dort steht, weil ich sie zur Nutzung überlassen habe oder bis zur Zahlung der letzten Kaufpreisrate, zum Beispiel beim Eigentumsvorbehalt, dann sollte ich das auch über einen Gläubigerschutzverband oder dem Insolvenzverwalter bekannt geben, damit er sozusagen eine Art Abgrenzung vornimmt und sagt, das gehört dem Unternehmen XY, das wird nicht verwertet. Wenn wir schließen, bekommt er das zur Gänze zurück. Also es gibt bestimmte Sicherheitsmechanismen, die man natürlich beachten sollte. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die auch den Gläubigerschutzverbänden in Vertretung der Gläubiger und der Gläubigerinnen zukommt, diese Dinge zu beachten und für sie durchzusetzen. Da wir natürlich Professionisten alle sind, wissen wir, um was es geht und wissen genau, wie zu agieren ist.
Mhm. Zu dem Thema noch, muss ich als Gläubigerin im Fall einer Insolvenz einen Gläubigerschutzverband in meiner Vertretung beauftragen oder ist das eigentlich freigestellt? Grundsätzlich.
Also der guten Ordnung halber, Insolvenzforderungen können erstens persönlich alleine ohne anwaltliche Vertretung bei Gericht mit einem Formular selbst beantragt werden. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob das zweckdienlich ist. Denn wenn man nicht Jurist von Haus aus ist, weiß man nicht genau, was man da beilegen muss. Man müsste jede Tagsatzung verrichten. Man müsste die Bestreitungen selber abklären. Und genau diese Fälle hat ja der Gesetzgeber vorgesehen, indem er Professionisten ähnlich Verbraucherschutzverbänden vorgesehen hat, die das für diese Gläubiger ja machen sollen. Es bleibt aber natürlich jedem unbenommen, das selber zu tun. Ich würde es höchstwahrscheinlich nicht empfehlen. Bei der Frage, ob Anwälte sozusagen die Forderungen anmelden sollen, selbstverständlich können auch Anwälte die Forderungen für Gläubiger anmelden. Es besteht kein Zwang, zu einem Gläubigerschutzverband zu gehen. Allerdings ist, und jetzt komme ich wieder zu Punkt 1 zurück, der Gläubigerschutzverband ja genau deswegen eingerichtet worden, damit man Menschen, die keine oder Betroffenen, besser gesagt, die keine Rechtsschutzversicherung haben oder die sich eben nicht anwaltlich konsultieren lassen wollen, zurückgreifen können auf diese Gläubigerschutzverbände.
Bisher haben wir unsere Gäste eher dafür plädiert, die Krise und Insolvenz als Chance anzusehen. Wie sehen Sie das?
Also jedes sanierungswürdige Unternehmen, was rechtzeitig entsprechende rechtliche, wirtschaftliche Mittel ergreift, soll saniert werden. Wenn ein Unternehmen erkennt, zahlungsunfähig zu sein, sollte es natürlich rechtzeitig seine Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung eingestehen. Und bei Gericht sozusagen eine Regelung der Schulden anstreben, der Verbindlichkeiten anstreben, entschlankt. Ich sehe selbstverständlich eine Sanierung als zweite Chance, entweder sozusagen vor einem Insolvenzverfahren im Vorfeld, dass man entsprechende Mittel ergreift. Das Gesetz sieht ja auch seit neuestem eine Möglichkeit vor, dass man bei drohender Zahlungsunfähigkeit bereits aktiv werden kann. Ich sehe sehr wohl die Sanierung oder die Insolvenz als zweite Chance. Wichtig ist nur, dass man eine gute Fortführungsprognose hat und dass man vollumfänglich die Insolvenzursachen aufklärt und Rationalisierungsmaßnahmen, die auch dringend erforderlich sind, ergreift. Das Ganze unter Surveillance des Insolvenzverwalters in Verbindung mit dem Goodwill und der Zustimmung der Gläubigerschaft kann das ein Erfolgskonzept werden. Für mich als Gläubigerschützerin ist natürlich auch primär der Gläubigerschutz im Vordergrund stehend. Und ich darf mich wiederholen, wir winken natürlich nicht jedes Unternehmen durch die Sanierung. Es muss sanierungswürdig sein und die Gläubiger müssten eine gute Quote, die bestmögliche Quote bekommen, weil die sind ja auch selber mit einem Forderungsausfall dann de facto konfrontiert. Und insoweit sehe ich es eigentlich als gute Chance, ja. Sowohl eigentlich im Kommerz als auch im Privatkonkurs.
Ja, danke für diese persönliche Meinung dazu noch. Ich darf jetzt kurz zusammenfassen von unserem Gespräch. Wir haben zuerst von Ihnen gehört, was ein Gläubigerschutzverband überhaupt ist. Es ist rechtlich in Österreich verankert, es ist unabhängig und wahrt die GläubigerInneninteressen. Sie haben über 30.000 Mitglieder in dem konkreten Fall. Sie behandeln Themen wie Bonität und Inkasso und die Gläubigerinteressen bei Gericht zu vertreten, arbeiten aber auch in der Finanzbildung mit Schulen zusammen, was wir sehr spannend finden und wichtig. Im Prozess der Insolvenzvertretung ist von Ihnen vor allem wichtig genannt worden, dass Sie Informationen an Gläubiger rausbringen, damit die Gläubiger handeln können, damit sie auch die Forderungen anmelden können, die ja eine gewisse Formvorschrift bedingen, eigentlich einer Klage entsprechen müssen. Da geht es um Themen vor Gericht bringen, Urkundensicherheit muss gewährleistet sein etc. Und als Gläubigerschutzverband verrichten Sie auch die Tagssatzungen und sind im Gläubigerausschuss tätig im Zusammenhang mit Zahlungsplan. Sie unterstützen das Gericht, entscheiden mit bei Verkäufen und unterstützen auch sanierungswürdige Unternehmen, damit die Interessen der Gläubiger noch besser vertreten werden, wenn ein sanierungswürdiges Unternehmen auch weiter fortgeführt wird.
Absolut richtig.
Sie können auch bei der Quotenbestimmung mitwirken und sind auch im Abschaffungsverfahren tätig und treuhänderisch tätig. Sie haben uns auch die Insolvenzursachen genannt, die in den letzten Jahren zum Beispiel auch verstärkt mit der Pandemie zusammengehängt sind, auch mit Lieferketten und natürlich Managementsthemen und persönliche Schicksale betreffen. Im privaten Bereich ist vielfach die ehemalige Selbstständigkeit ein Hauptfaktor und persönliche Krisen. Und zum Abschluss haben wir noch darüber gesprochen, was ein Betroffener oder eine betroffene Gläubigerin während der Insolvenzanmeldung machen muss. Also die offene Forderung sollte angemeldet werden, um die Quote bei der Quote überhaupt berücksichtigt zu werden. Sie haben den Unterschied zwischen Insolvenz- und Masseforderung noch hervorgehoben und bleibt auch zu bedenken, ob in bestehende Verträge eingegriffen werden sollte und wie man die gemeinsame gemeinschaftliche Geschäftsgebarung weiterhin durchführen möchte. Das ist natürlich auch eine sehr individuelle Entscheidung, je nach Unternehmen und je nach Person. Zum Abschluss haben Sie jetzt auch genannt, dass Sie ein sanierungswürdiges Unternehmen auf jeden Fall eine zweite Chance erhalten soll und das als das zu sehen würde, wenn es die Sanierung ernsthaft und mit der richtigen Unterstützung betreibt.
Ja, also jetzt haben wir sehr interessante Dinge gehört, auch nochmal die Zusammenfassung. Vielen Dank, Frau Belou, für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Und das Thema ist halt natürlich ein breites Thema. Da kann man wahrscheinlich auch verschiedene Folgen auch über die einzelnen Thematiken auch noch machen.
Selbstverständlich ist es ein sehr detailgetreues Thema. Man müsste wahrscheinlich die einzelnen Punkte auch aussplitten. Wir bleiben jetzt natürlich erst up. Wir können sehr gerne auch mal von up into down gehen und einzelne Themen herauswischen, um sie uns im Speziellen genauer anzusehen. Aber im Hinblick auf einen Überblick sozusagen ist das das Wichtigste, was mit den Gläubigerschutzverbänden natürlich in Verbindung gebracht werden kann.
Wir beenden den Schwerpunkt Unternehmenskrisen, Sanierungen und Insolvenzen und steigen schon bald in einen neuen ein. Nach einer kleinen Podcast-Pause wagen wir einen Blick in die Zukunft und unterhalten uns über Digitalisierung und KI. Stay tuned und hören Sie in der Zwischenzeit die bisherigen Episoden unter www.diebusinesslounge.at.